ARD.
Na, Feline, auf wie vielen Hochzeiten hast du im letzten Sommer getanzt?
Auf einer, die war sogar sehr schön, 2 Tage lang im Allgäu auf einem alten Bauernhof. Und in meinem Leben war ich insgesamt auf 8 Hochzeiten. Ich habe mal nachgezählt. Und du, Christine?
Wir sind da ziemlich auf einer Wellenlänge, Feline. Ich war letztes Jahr auch auf einer einzigen Hochzeit. Es war ein bisschen nasskalt Anfang Oktober, aber das Restaurant war sehr nett, in dem wir saßen. Und ich glaube, ich war insgesamt auf 6 bis 8 Hochzeiten in meinem Leben. Also ich würde sagen, es ist vielleicht nicht so viel, aber anscheinend irgendwie so der Durchschnitt, wenn ich mir das bei dir anhöre. Wenn ich mich aber so in meinem Freundeskreis umhöre, da sind alle mega heiratswillig, also zumindest mit Leuten befreundet, die heiratswillig sind. Also ich habe Freundinnen, die sind diesen Sommer schon irgendwie komplett ausgebucht mit Junggesellenabschied und Hochzeitseinladungen. Aber ich muss auch sagen, das wäre mir dann auch ein bisschen zu viel.
Ja, der Frühling steht vor der Tür, damit also auch die Hochzeitssaison offiziell. Die Monate von Mai bis September sind ja die beliebtesten zum Heiraten.
Gleichzeitig ist es aber so, und da trüben wir jetzt ein bisschen die Freude, dass die Zahl der Eheschließungen sinkt. Also 2021, das sind die neuesten Zahlen, die das Statistische Bundesamt hat, da gab es einen historischen Tiefstand von rund 360.000 neuen Ehen, die geschlossen worden sind. Natürlich spielt da die Corona-Pandemie mit rein, aber die Zahl der Eheschließungen ist auch schon vor der Pandemie gesunken.
Gleichzeitig aber, du hast die Eheschließung genannt, steigt seit 2021 die Scheidungsquote in Deutschland wieder an. Damals, 2021, lag sie bei knapp 40%. Wir fragen uns, hat die Ehe also überhaupt noch eine Zukunft und wenn ja, welche?
Ja, und damit hallo zu einer neuen Folge von Was geht, was bleibt? Mit mir, mit Christine Hartauer.
Und mit Feline Sauvageau. Schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen heute ziemlich radikale Thesen diskutieren, die die Politikwissenschaftlerin und Autorin Emilia Roark gerade in ihrem neuen Buch formuliert hat. Sie glaubt, dass die Ehe ein patriarchales Mittel der Unterdrückung ist.
Deshalb mein Vorschlag ist, einfach die Ehe abzuschaffen, damit etwas Neues entstehen kann, damit fürsorgliche Gemeinschaften aller Art eben sich entwickeln können, ohne die Altlasten von einer patriarchalen Institution.
Und wir wollen uns heute fragen, ist Heiraten überhaupt noch modern? Also brauchen wir die Ehe wirklich noch? Und vor allen Dingen, gibt es Alternativen und Alternativen, die sich auch durchsetzen werden? Darüber wollen wir heute zu dritt nachdenken. Bei uns mit dabei ist die freie Dramaturgin und Kuratorin Felicitas Stillecke. Sie ist 1983 geboren und war in ihrem Leben. Und das toppt uns beide, Feline, sogar wenn man unsere Hochzeitsbesuche zusammenrechnet. Felicitas war schon auf mindestens 25 Hochzeiten eingeladen. Hallo Felicitas.
Hallo.
Oder besser, Ola, du lebst ja eigentlich in Berlin, bist aber gerade in Sao Paulo in Brasilien, wolltest eigentlich abschalten im wahrsten Sinne, also nicht arbeiten, darum hast du keinen Laptop mitgenommen und dann kam unsere Anfrage und du hast zugesagt, schönerweise. Vielen Dank dafür.
Ja, ich habe mich sehr gefreut. Danke.
Wir sind ja auf dich gekommen, weil du verheiratet warst, kirchlich verheiratet und du warst verheiratet mit einem Mitarbeiter der katholischen Kirche. Du bist seit längerem wieder geschieden und hast darüber sehr intensiv nachgedacht und gesprochen in einem Feature für den Deutschlandfunk. Das Sakrament der Scheidung hieß das. Und wir haben uns ein bisschen gefragt, Felicitas, warum hast du überhaupt geheiratet? Du wolltest ja unbedingt.
Ja, ich glaube, auf diese Frage habe ich nicht so richtig eine Antwort oder ich bin irgendwie so mein Leben lang irgendwie noch damit beschäftigt, mich das zu fragen. Aber ich glaube, es gibt eine Art von Verpflichtung oder ich glaube, weil wir heiraten mussten, wenn du mit einem Vertreter der katholischen Kirche liiert bist und vor allen Dingen auch länger und auch vorhast, das zu manifestieren, dann musst du irgendwann heiraten, kirchlich heiraten vor allen Dingen. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als wir uns entschieden haben, zu heiraten, haben wir uns selber total in diese romantische Vorstellung von wir möchten heiraten. Also so wir machen das nicht, weil wir müssen, sondern weil wir das unbedingt von uns selber aus wollen. Und das habe ich eigentlich so für mich jetzt im Nachhinein sehr lange hinterfragt. Habe ich das wirklich gewollt oder war das so sehr über eine Gesellschaft oder eben über diesen patriarchalen Impetus in mich eingeschrieben, dass ich dachte, ich will das unbedingt oder dass das die Antwort auf Romantik ist oder so.
Ja, statistisch gesehen ist es ja so, dass Menschen heiraten, einmal weil sie eine Familie gründen wollen. Das sagen 39% der Männer, 51% der Frauen in einer Umfrage 2021. Oder weil es zu einer festen Partnerschaft dazugehört, also aus traditionellen Gründen ist noch sowas. Und natürlich die steuerlichen Vorteile. Ist es denn bei dir auch ein Grund gewesen, im Feature erzählst du ja, wie du dich davor fürchtest, zur Taubenfrau zu werden?
Auf dem deutlich überdimensionierten Flachbildschirm vom Hotelfernsehen läuft Kevin allein in New York. Und plötzlich sehe ich sie. Eine mittelalte Frau mit Topfhut und zugeschissenem Mantel, auf deren Schultern rund 16 Tauben hausen. Sie ist mein Albtraum einer alten, kinderlosen Frau. Ich krieg Schweißausbrüche. Ist dieses Leben es wert, dass ich am Ende meiner Tage voller Taubenkot allein im Central Park Kinder erschrecke?
Das sind also deine Assoziationen mit dem Film Kevin allein in New York. Ist das zumindest ein Faktor gewesen auch, der dich damals dazu bewegt hat zu heiraten?
Ich glaube auf jeden Fall. Also es stand auf jeden Fall wie so unausgesprochen im Raum, dass wir jetzt heiraten, um uns sozusagen, ja, um eine Familie zu gründen, um unsere Liebe zu bekräftigen oder auch nach außen sichtbar zu machen. Ich glaube, diese Fragestellung zum Beispiel nach so steuerlichen Vorteilen oder irgendwie, wie sehr wir uns institutionalisieren mit einer Ehe, das habe ich, glaube ich, alles erst verstanden, als ich dann nicht mehr verheiratet war. Wie sehr ich jetzt quasi eigentlich hier gerade eine Firma auflösen muss und wie stark ich gebrandmarkt bin jetzt immer noch. Also wieso muss ich jetzt, wo ich quasi eine Entscheidung auch vielleicht auch aus Liebe, also eine Trennung ist ja auch nicht nur, weil es nicht mehr gut läuft, sondern weil man merkt, es ist für beide Seiten vielleicht besser, getrennte Wege zu gehen, dass ich da verstanden habe, okay, jetzt muss ich mehr Steuern zahlen, sozusagen, weil ich alleine bin und kinderlos und also irgendwie so gesellschaftlich eigentlich auch eher so einen Nachteil habe. Oder ne, die Geschichte, dass ich gescheitert bin in dem Sinne, sozusagen, führt sich da jetzt fast noch mehr fort. Das habe ich erst tatsächlich im Prozess der Scheidung verstanden und gar nicht so sehr, dass das der Grund war zu heiraten.
Ich finde es interessant mit den steuerlichen Gründen. Philipp, du hast ja auch gerade eben die Zahlen aus einer Umfrage von 2021 genannt. Steuerliche Gründe als Grund, um zu heiraten. 27% der Männer sagen, ja, das war ein Grund. Diese steuerlichen Vorteile bei den Frauen sind es 21%. Und ich habe mir gedacht, also immer wenn ich irgendwie mit Leuten gesprochen habe, die verheiratet sind, man hat immer so, kommt dann so verschämter Kommentar, ja, aber es lohnt sich ja auch für die Steuer. Ich hatte schon das Gefühl, dass es eigentlich schon sehr präsent ist, wenn man heiratet. Oder Felicitas, hast du eher den Eindruck, dass da so ein Riesenballast an Romantik drüber geklatscht ist eigentlich über der Ehe und dass diese ganzen Kleinigkeiten, die aber super wichtig sind, ich will es auch gar nicht wirklich Kleinigkeiten nennen, sowas wie die steuerlichen Vorteile da ein
das
bisschen
Vernünftige, so.
Ja, das ist unterm Tüll und unter den Rosen verschwindet.
Ja, also würde ich sagen, absolut. Oder ich hätte mir dann tatsächlich ein bisschen mehr Romantik und Tüll bei meiner Scheidung dann gewünscht, weil da kommen dann die harten Fakten raus und da wird dann gesagt, nochmal Gütergemeinschaft und der ganze Rentenausgleich und die Sittenwidrigkeit und was weiß ich, was da ja alles noch wirklich gesetzesmäßig an einer Ehe dranhängt. Also ich kann mich erinnern, dass bei der standesamtlichen Trauung etwas von einer Gütergemeinschaft geredet worden ist. Aber es war ein Klavier im Raum, es war meine ganze Familie im Raum, es wurden schöne Gedichte rezitiert oder so von der Standesbeamtin. Also das hat sich so darunter geschummelt. Und in dem Prozess der Scheidung war das alles weg. Ne? Also da wurde mir dann ganz klar gesagt, ja, aber das haben Sie doch unterschrieben und können Sie sich nicht mehr erinnern oder so und so und so läuft das jetzt ab. Oder der ganze Aufriss dieses Scheidungsdokumentes. Also es ist eigentlich quasi wie eine Art riesengroße lange Rechnung, in der aufgewogen wird, wer hat wann wie lange gearbeitet und für wen wie lange anteilig in die Rente eingezahlt. Also eigentlich wird der Rentenanspruch einfach nur ausgerechnet. Also da wird nicht gesagt, sie hat Sorge getragen oder sie haben gemeinsam so und so viele Jahre Verantwortung oder in einer Gemeinschaft gelebt und das wird jetzt aufgelöst oder der Staat bedankt sich bei uns beiden, dass wir füreinander Sorge getragen haben für die und die lange Zeit und dass es jetzt vorbei ist. Nee, es ist einfach wirklich nur auch sehr kapitalistisch einmal runtergebrochen. Und ich meine, das mich zu erinnern, aber da muss ich mich richtig, richtig dolle anstrengen, wie das bei dem standesamtlichen und kirchlicher sowieso Prozess, dass das so angedeutet wird, aber eben total unter dem Tüll und unter den weißen Tauben und dem Gesinge und so verschwindet. Und
das heißt, der Vertrag verschwindet eigentlich so hinter der ganzen Romantik, Den spürt man gar nicht so sehr.
Oder ich wollte es auch nicht hören. Wenn wir damals die standesamtliche Trauung aufgezeichnet hätten, vielleicht würde ich dann sagen, huch, das wurde ja alles gesagt, wieso habe ich das denn nicht gehört? Aber man hört das auch nicht in dieser großen Erzählung, und die ist, glaube ich, gesellschaftlich super stark in uns eingeschrieben oder zumindest ins Patriarchat sehr stark eingeschrieben, in die Heteronormativität. Natürlich, irgendwie war ich mit ganz anderen Dingen beschäftigt.
Aber was ich auch interessant finde, wenn wir das jetzt hier so zusammen reflektieren, dass wir total viel über diese gesellschaftliche Erwartungen sprechen, über Erwartungen in der Familie, auch über Erwartungen, vor allem, wenn man noch ein Kind hat, oder auch die Frage natürlich an Frauen, die in dem Alter sind, wo man sich fortpflanzen kann. Möchtest du Kinder haben? Du bist doch in einer Beziehung. Wann kommt Hochzeit? Wann kommen die Kinder und so weiter? Und ich finde schon, dass das alles so ein bisschen eben überlagert, so wie du, Felicitas, das auch gerade beschrieben hast. Emilia Roake, die hat es auch noch mal genauer gesagt, was an dieser Ehe eigentlich nicht so richtig stimmt.
Was nicht mit der Ehe stimmt, ist nicht die Liebe, die darin ausgelebt wird. Es ist nicht die Zuneigung, die Fürsorge. Was nicht stimmt an der Ehe, ist die Infrastruktur, die gesetzliche Infrastruktur, die Regelungen, vor allem steuerrechtlichen Regelungen, die Frauen in der häuslichen Sphäre drängen und dafür auch zur Diskriminierung der Frauen führt.
Also die Politikwissenschaftlerin Emilia Roake beschreibt hier die Probleme mit der Ehe, vor allem diese, sie dreht es so Richtung Care-Arbeit, dass die Frauen da in eine häusliche Rolle gedrängt werden. Felicitas, wie hast du das empfunden? Hattest du da auch das Gefühl, dass du jetzt mit Abschluss der Ehe in eine neue Rolle als Frau in der Gesellschaft reingezwungen worden bist?
Also auf jeden Fall, beziehungsweise ne, bei mir hat, glaube ich, der ganze Erkenntnisprozess tatsächlich erst in der Scheidung eingesetzt. Es ist natürlich so, das muss man schon fairerweise sagen, dass von der Gesetzeslage her es nicht gesagt wird, sozusagen die Frau muss oder der Mann muss. Wird es einfach am Gehalt gemessen, und wer sozusagen in dem Zeitraum, in dem man verheiratet war, mehr verdient hat, muss sozusagen für den anderen quasi mit in die Rente einzahlen. Und da kommt aber sozusagen das gesellschaftliche Problem rein. Der Staat sorgt quasi auf der anderen Seite nicht dafür, dass wir die Geschlechterungerechtigkeit in der Bezahlung oder in der Arbeitswelt sozusagen ausgleichen. Also indem man auf der einen Seite sagt, so ja, der halt mehr verdient, kriegt die steuerlichen Vorteile, bla bla bla. Wird aber eben auf der anderen Seite nicht geschaut, dass wir es gesellschaftlich quasi ausgehebelt bekommen oder so.
Also ich verstehe den Punkt von Emilia Roake und auch anderen, das ist ja auch nicht unbedingt neu, was sie formuliert, dass mit der Ehe, weil sie einfach so was historisch Gewachsenes ist, auch bestimmte Rollen erwarten einhergehen, ja, dass die Ehe eigentlich zementiert Erwartungen gerade an die Frau, also Kinder bekommen, zu Hause bleiben, sich lange um die Kinder kümmern. Das verstehe ich. Andererseits denke ich aber auch, kann man eine Ehe nicht auch ganz anders leben und führen und sich seine Unabhängigkeit bewahren? Also sind diese Thesen von Emilia Roake nicht auch in dem Sinne ein bisschen radikal formuliert?
Also sie sind, glaube ich, auf jeden Fall radikal formuliert, und das ist, finde ich, aber einfach auch ein, sag ich mal, ein adäquates Mittel, damit wir, ne, manchmal können wir Dinge erst denken, wenn wir sie radikal anders denken oder so. Das finde ich an dem ganzen Ansatz sehr gut. Mein Ansatz wäre jetzt, ich würde gerne eine Erweiterung oder eine Hinzufügung oder sozusagen eher anders denken als abschaffen, weil sonst bin ich zu sehr die ganze Zeit nur mit Abschaffen beschäftigt und dann kriege ich gar nicht mehr mit, wie sich vielleicht noch ja, Prozesse und Strukturen geändert haben. Ich glaube, wo wir hingekommen sind, sowohl kirchlich als auch staatlich, ist, dass der Staat uns in diesen Zweiergruppen oder in diesen Kleinfamilienstrukturen einfach besser abrechnen und verwalten kann. Und ich glaube, sich dagegen aufzulehnen und zu sagen, es gibt so viele unterschiedliche Formen von Lieben, von Zusammensein, von ja, eine Fluidität auch in Beziehungsverhältnissen, das muss sich in so einen Verwaltungsapparat mit übersetzen, mit sichtbar werden. Also das muss uns dienlich sein.
Du bist jetzt den Schritt schon gegangen, ne? Also immer recht schnell zur Auflösung der Ehe, auch zur Scheidung. Ihr habt euch nach 5 Jahren Ehe getrennt, scheiden lassen. Ja, wie schwer war das? Also das Besondere in dem Fall, du hast es schon gesagt, katholisch getraute Ehe mit einem Vertreter der katholischen Kirche selbst, einem Pastoralreferenten, dem du durch die Scheidung, dachtest du zumindest damals, seinen Kinderwunsch unmöglich gemacht hast.
Genau, also da sind wir sozusagen, das eine war, wie war die Scheidung? Da kann ich nur quasi berichten, wie die Scheidung standesamtlich abgelaufen ist. Und da, wie gesagt, bin ich eben konfrontiert worden mit sehr vielen Auflagen oder Dingen, die mir nicht klar war. Beispielsweise hätte ich einfach gerne einen Punkt gemacht und gesagt so, hey, ab jetzt gehen wir getrennte Wege und ich will vielleicht meinen Namen, ich habe damals auch noch sozusagen den Namen meines Partners angenommen und so, das kann ich mir jetzt sozusagen nach meiner feministischen Erweckung und so, kann ich mir das natürlich alles gar nicht mehr vorstellen, aber das war halt damals auch in dieser großen romantischen Erzählung für mich total klar und das war alles so ein riesengroßer Aufwand für mich, fand ich, das alles wieder zurückzugewinnen. Also es gibt dieses berühmte Trennungsjahr, ja. Bestimmt habt ihr das schon mal gehört, ne? Dass man so ein Jahr Tisch und Bett teilt, also
mindestens
so ein bisschen,
ein Jahr, genau, bis zu 3 Jahre,
dass man es trennt.
Genau, also ich muss dem Staat gegenüber beweisen, dass wir wirklich nicht im selben Bett geschlafen haben oder so, was ich alles ein bisschen...
Wie beweist man das denn? Zeigt man da, entschuldige, dass ich so reingrätsche, aber wie beweist man das? Genau. Dann zeigt man da unterschiedliche Mietverträge vor oder gibt es da ein Videoprotokoll?
Zum Beispiel, genau. Also man sitzt dann mit seiner Anwältin zusammen und die versucht dann eben in diesem fachjuristischen Deutsch, in diesem Bürokratendeutsch, dann eben zu sagen, dass, also da wird dann eben nicht deine Geschichte erzählt, sondern du musst eben belegen, dass du woanders zum Beispiel Miete gezahlt hast. Und das war mein Problem. Ich war finanziell sehr schlecht aufgestellt, sagen wir es mal so, oder freiberuflich, war nach Berlin gegangen und hatte mir das auch alles vorher, sage ich mal jetzt nicht langerhand, irgendwie überlegt und war dann damit konfrontiert, dass ich netterweise bei meinen Freunden auf dem Sofa crashen konnte für 1,5 Jahre. Und das konnte ich aber dann gegenüber einer Anwältin gar nicht so richtig gut beweisen. Die Chosen Family ist dann am Start, aber das kommt beim Staat. Also der hätte jetzt lieber gehabt, ich hätte ganz regulär Miete gezahlt, was aber zu dem Zeitpunkt irgendwie in der Phase meines Lebens überhaupt gar nicht möglich gewesen wäre. Und dann kam halt dazu, dass ich jetzt auch in der Zeit kein Arbeitslosengeld beantragen konnte, kein Wohngeld. Ne? Also diese ganzen Sachen, die man eigentlich dann braucht, wenn man gerade in so einer Notsituation ist. Das geht halt alles nicht, weil der Staat sagt, ja, aber offiziell sind sie ja noch verheiratet. Das ist ja die Güter- und Versorgungsgemeinschaft, die man dann halt hat.
Du hattest auch, glaube ich, es gibt ja noch, wie heißt es, glaube ich, Trennungsunterhalt hieß das, weil du gerade gesagt hast, man ist ja noch verheiratet, man ist noch eine Gütergemeinschaft. Das bedeutet, im Zweifel kann man auch Trennungsunterhalt vom noch Ehemann beantragen. Ich glaube, du hast das auch gemacht.
Genau, ich habe das Gott sei Dank nur sehr kurz in Anspruch nehmen müssen, aber das war eben genau dann die Notsituation. Also so schnell hatte ich dann auch nicht irgendwie meine KellnerInnenjobs oder sowas am Start. Und dann habe ich meinen Ex-Mann gebeten und der hat ja gesagt. Und deswegen, sage ich mal, was das angeht, war da auch noch eine große Scham oder Schuld, die sich in mich eingeschrieben hat, weil kirchlich konnte ich mich ja gar nicht scheiden lassen. Ne? Also weil was Gott einmal im Heiligen Bund...
Ihr seid weiterhin Mann und Frau in den Augen der Kirche.
Es ist ein bisschen so, als wäre ich in einem anderen Land noch verheiratet.
Also wir haben jetzt viel über den Status quo gesprochen, wie das ist, wenn man in Deutschland standesamtlich heiratet und falls man sich scheiden lässt. Es ist natürlich die Frage, was kann man anders machen, wenn man oder wenn, wie Emilia Roack, das Ende der Ehe fordert, wenn man nach Alternativen sucht. Und du, Feline, du hast ja Kontakte nach Frankreich und da gibt es ja etwas, das nennt sich Pax, on s'est paxé, man hat sich verpaxt, sagen die dort, die verpaxt sind. Was ist das genau? Was heißt dieses Pax?
Genau, das ist so eine eheähnliche Partnerschaft, die gibt es hier noch nicht. Pacte civil de solidarité heißt es, also Pax, gibt es seit 1999 und war eigentlich für homosexuelle Paare gedacht. Jetzt ist es so, dass die Mehrheit, 95%, sind heterosexuelle Paare, die das nutzen und die sich eben ja sehr einfach verpaxen lassen können, also so eingetragene Partnerschaft im Grunde und auch sehr einfach wieder auflösen können. Ich habe eine Französin gefragt, die es selbst gemacht hat, die Journalistin Noémie Philippot. Also sie gefragt, warum sie sich denn im vergangenen Jahr dafür entschieden hat.
On s'est paxé parce que c'était très simple, c'est très rapide.
Sie sagt, sie haben es gemacht, also sich verpaxt, weil es sehr einfach ging. Die Dokumente zu Hause haben sie ausgefüllt und dann auf dem Amt dauert es dann ungefähr 5 Minuten. Ja, aus Steuervorteilen und sie haben eine Woche Urlaub mehr im Jahr bekommen. Das war so von den Arbeitgebern geregelt. Ihre Mutter war ein bisschen enttäuscht, sagt sie, dass es kein Fest gab oder ein Restaurantbesuch wenigstens. Aber für sie war es eben rein administrativ, sehr nüchtern entschieden und eben auch sehr viel leichter als eine Eheschließung.
Qu'un mariage classique qui représentait pas forcément quelque chose pour nous.
Ja, ich denke mir dabei so, dass es vielleicht auch besser passt in unsere Zeit oder in so ein bestimmtes Bedürfnis nach Unabhängigkeit, wo man auch merkt, viele Beziehungen gehen ja zu Ende, da ist eine Scheidung ein ziemlicher Brocken, wie wir auch gerade von dir gehört haben, Felicitas, und den man sich vielleicht auch sparen kann.
Ja, das ist, glaube ich, solange die Eheschließung aber immer noch so ein großes Fest ist, oder ihr habt ja auch eingangs quasi beschrieben, ne? Also wenn ihr von den Hochzeiten, auf denen ihr jetzt zuletzt wart oder so, ne, dann ist man sofort in dem schönen Restaurant und mit den netten Freunden, mit denen man irgendwie ein schönes Fest gefeiert hat oder so. Und ich glaube, wenn wir kein Äquivalent schaffen, die Scheidung irgendwie auch als ein schönes, lebensveränderndes Ritual zu feiern, dass es eben nicht nur das Versagen einer heteronormativen Setzung in unserer Gesellschaft ist und die, von der man dann eben gebrandmarkt irgendwie auseinandergeht. Das wäre, fände ich, so ein Ansatz. Ansonsten finde ich das erstmal gut zu sagen, es gibt weniger bürokratischen Aufwand. Nur die Leute lassen sich natürlich so ungern ihr schönes Fest. Also ich will auch meine Hochzeit, mein Fest nicht missen, ne? Nur ich hätte irgendwie gerne... Ich hätte, glaube ich, gerne ein Fest der Scheidung gehabt.
Das gibt's aber auch. Also ich habe das schon mal gehört, dass es so einen Trend gibt, dass dann auch zum Beispiel Bräute sich fotografieren lassen, also ehemalige Bräute mit ihrem ehemaligen Kleid und es dann irgendwie zerfetzen und so, oder was weiß ich, irgendwie mit Farbe und Schlamm bekleckern und so weiter. Oder dass es auch wirklich so Feiern gibt mit einer Torte, mit einer Scheidungstorte und so. Und irgendwie fand ich das total schön, weil ich also diesen Gedanken, den du eben sagst, ich entscheide mich für ein anderes Leben, ich bin mutig, ich möchte etwas Neues beginnen und so weiter. Das ist ja alles sehr wertvoll und sehr wichtig. Und ich finde es auch schön, wenn man das feiert, wenn die FreundInnen einen dazu bestärken. Und gleichzeitig denke ich mir, ach komm, das wird jetzt alles wieder kommerzialisiert.
Ja, ja, genau. Ich glaube, wo ich ansetzen würde, wäre eben genau auf der staatlichen Ebene. Ich will, dass der Staat sich bei mir bedankt dafür, dass ich eine Gemeinschaft gegründet habe für eine bestimmte Zeit und für jemanden aus dem Staat sozusagen mich gekümmert habe, wenn diese Person krank war, Geld geliehen habe, was weiß ich. Also alles, was sozusagen in dieser Verantwortungsgemeinschaft gelebt worden ist und das irgendwie eben das Stigma jetzt nicht ist. Ich muss mehr Steuern zahlen, ich bin für immer im Status geschieden. Ne? Also diese ganzen, dass es sowas was Negatives hat von Seiten des Staates aus. Und damit ist sozusagen das, was ich sage, das Sakrament der Scheidung. Es gibt eben nichts Heiliges in diesem Vorgang, obwohl ich glaube, dass es eigentlich etwas Heiliges und Schönes sein könnte.
Und dann gibt es ja noch Ideen, so etwas Ähnliches einzuführen wie den Pax in Deutschland. Also zumindest steht so im Koalitionsvertrag von der Ampel die Verantwortungsgemeinschaft. Ist aber nur so ähnlich, im Grunde doch ganz anders, nämlich da können sich zwei oder mehr Menschen, also nicht nur zwei Menschen, die sich nahestehen, eintragen lassen, diese Verantwortungsgemeinschaft eingehen, die eben nicht aus Liebe sich dazu entscheiden. Das wäre dann ein System mit unterschiedlichen Stufen, also es ist noch nicht sehr ausgearbeitet, aber was man weiß, man könnte sich dann entscheiden, bestimmte Auskunftsrechte, Vertretungsrechte zu haben oder sogar weitergehende Pflichten übernehmen, ist also sehr viel flexibler als die Ehe und für mehr Menschen gedacht. Katja Adler von der FDP erklärt das so.
Es geht hier gerade nicht in erster Linie um Liebesbeziehungen zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau. Hier bleibt die Ehe erste Wahl und ist auch in meinen Augen konkurrenzlos. Hier geht es um ein zusätzliches Lebensmodell außerhalb dieser Liebesbeziehung. Zum Beispiel zweier älterer Damen, Witwen möglicherweise, die zusammenziehen, füreinander da sein wollen, füreinander sorgen wollen und eben Verantwortung übernehmen, möglicherweise bis an ihr jeweiliges Lebensende.
Also das ist der FDP ganz wichtig, dass hier kein Konkurrenzmodell zur Ehe entstehen soll, sondern eine Ergänzung. Und vielleicht passt es auch ganz gut da rein, was wir gerade besprochen hatten. Also dass einfach verschiedene Lebensformen nebeneinander, ohne hierarchisiert zu werden, bestehen können. Das ist ja auch etwas, was Emilia Roark immer wieder im Buch betont.
Das spricht mich erstmal super an. Was mich total traurig macht, eigentlich quasi so ein bisschen, wenn ich das höre, ist, dass gerade zum Beispiel jetzt in diesem Bild von den zwei alten Damen, die sich zusammen entscheiden, füreinander Sorge zu tragen, dass ihnen die Liebe abgesprochen wird. Ja. Also da denke ich mir so, Liebe ist mehr als nur die partnerschaftliche Liebe, die auf Reproduktion ausgelegt ist. Sondern genau die, für wen übernehme ich Verantwortung? Verantwortung eben nicht im Sinne von Rechenschaft. Wer muss für wen wie zahlen? Sondern wirklich, wer übernimmt Verantwortung und möchte als Familie gesehen, gelesen und auch so behandelt werden mit allen Rechten, die damit dranhängt. Und da kann man, finde ich, die Liebe gar nicht ausschließen. Das finde ich sehr schade eigentlich an dem Modell.
Aber wenn wir uns ehrlich machen, würde so ein Modell die Ungleichheit in Paarbeziehungen, die Unterdrückung vieler Frauen wirklich aufheben, also das Patriarchat crashen?
Ja, das frage ich mich auch. Oder wie seht ihr das? Weil ich, sobald zwei Menschen zusammenleben, die in diesen Strukturen drinstecken, dass man eben denkt, du verdienst mehr, also darfst du dich mehr mit deiner Arbeit beschäftigen und ich kann dann vielleicht ein bisschen zurückstecken und stattdessen mich um andere Dinge kümmern, wie zum Beispiel die Kinder und so weiter. Solange das irgendwie in den Köpfen drin ist, glaube ich, wird es so, also ist es nicht nur eine Frage, ob man die Ehe abschafft oder nicht, ob das dann auch damit weggeht.
So genau, die sozialen Erwartungen werden immer bleiben.
Ja,
oder?
Genau.
Wie gesagt, ich glaube, es wäre ein Vehikel zu sagen, wenn wir das wirklich aber auch gleichberechtigt anerkennen, zu sagen, es gibt so viele Formen von Lieben und Zusammenleben, wie es Menschen gibt und alle sind sozusagen erlaubt und ihr könnt euch in unterschiedlich großen Gruppen und Konstellationen zusammenschließen und das Ehe nennen, ne? Sozusagen die Ehe für alle, dann wäre es wieder ein kraftvoller Akt und könnte wirklich gesellschaftlich was verändern und würde auch diese eine heteronormative patriarchale Unterdrückungserzählung auflösen. Aber solange wir sagen, ah ja, wir setzen wie so eine Art zweite Reihe Ehe noch dran, aber die darf niemals die eine Ehe, die Liebesehe, die Heirat mit Kindern oder so, Kleinfamilie auflösen, solange wir das nicht zulassen können wollen als Idee, glaube ich, wird es schwierig.
Vielen Dank fürs Mitmachen und Mitdenken. Felicitas Stilleke, geschieden und in den Augen der Kirche weiterhin gebunden an ihren Ex-Mann. Dankeschön.
Danke auch.
Und alles Gute dir. Das war der SWR2-Podcast Was geht, was bleibt? Mit mir, mit Feline und mit meiner Kollegin
Christine. Und wenn ihr eure Geschichte erzählen wollt, wenn ihr Ideen, Gedanken habt zum Thema Ehe und Scheidung oder wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schreibt uns doch gerne an kulturpodcast@swr.de. Wir hören uns hier wieder in 2 Wochen. Macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart.
Tschüss.